und herzlich willkommen zu Auf Kurs, dem Kapitalmarkt-Podcast der Hamburger Sparkasse. Mein Name ist Ilja Schröter und ich spreche heute erneut mit unserem Kapitalmarktstrategen Bernd Schimmer. Herzlich willkommen, Herr Schimmer.
Moin.
Bevor wir starten, vielleicht kurz der Blick darauf, worum es heute geht. Wir schauen auf das erste Quartal zurück und ordnen ein, wie sich die Entwicklungen im Nahen Osten auf die Märkte ausgewirkt haben, welche Rolle der Ölpreis dabei spielt und was das Ganze für Anlegerinnen und Anleger konkret bedeutet. Eine zentrale Frage wird sein, wie geht man mit solchen Phasen erhöhter Unsicherheit eigentlich sinnvoll um? Hochladen werden wir den Podcast wie gewohnt am 15. des Monats und aufgrund der Dynamik, die insbesondere der Nahe Osten in den letzten Wochen mit sich gebracht hat, insbesondere die Wochenenden, haben wir uns auch heute dazu entschlossen, nochmal durchzugeben, welches Datum wir heute haben. Wir haben Freitag, den 10. April und es ist in etwa 13 Uhr. Wenn wir einsteigen, wenn wir auf das erste Quartal dieses Jahres schauen, dann sehen wir, geopolitische Themen haben die Märkte wieder stärker geprägt. Insbesondere die Entwicklungen im Nahen Osten. Gleichzeitig beobachten wir Reaktionen bei Rohstoffen, allen voran beim Ölpreis und natürlich auch an den Kapitalmärkten. Herr Schimmer, lassen Sie uns einmal gemeinsam auf dieses erste Quartal zurückblicken. Was waren denn jetzt aus Ihrer Sicht die entscheidenden Entwicklungen, gerade mit Blick auf den Nahen Osten?
Ich finde es in der Tat hochspannend. Ich glaube, und das ist durchaus positiv gemeint, ich glaube, die Märkte, die Kapitalmärkte werden immer erwachsener. Sie werden immer abgeklärter. Wenn man sich jetzt einfach mal einen Monat zurückbeamt, wo wir dann am Anfang dieser wirklich auch humanitär schrecklichen Entwicklung gestanden haben und sich überlegt, dass Ölpreise durch die Decke gehen und dann die Frage gestellt hätte, wie werden denn unter diesen enormen Unsicherheitsmomenten Kapitalmärkte reagieren, dann hätte man auch zu dem Schluss kommen können, dass das auch vor dem Hintergrund der drei guten Jahre am Kapitalmarkt, die hinter uns liegen, ein wirklich gelungener Anlass ist, um halt auch einfach mal eine Konsolidierung, möglicherweise sogar ein Crash am Aktienmarkt zu produzieren. Genau das ist nicht passiert. Die Märkte haben sich ausgesprochen stabil gehalten. Und wenn wir heute, das Datum ist ja eben gerade genannt worden, natürlich ist es heute mit einem mehr an Wissen einfacher darüber zu reden als noch vor wenigen Tagen, dann ist nicht wirklich viel passiert, muss man ganz deutlich sagen. Wir haben noch so ein paar Schrammen, aber am Ende ist das eine Entwicklung, wenn wir da einen Durchschnitt ziehen würden und nicht die tägliche Kursbewegung uns angucken, dann ist das mehr oder weniger eine normale Zeit am Kapitalmarkt.
Sie haben jetzt eben das Thema Öl auch schon mal angesprochen, so irgendwo auch logisch für mich zumindest, wenn wir über den Nahen Osten sprechen, dann geht es den Märkten eben sehr schnell um dieses Thema. Können Sie mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären, warum gerade Öl in diesem Zusammenhang ja eine so zentrale Rolle spielt? Also warum Investoren hier ganz besonders sensibel reagieren?
Ich weiß gar nicht, ob ich die Antwort, die jetzt natürlich kommen wird, wirklich genau in dem erwarteten Tenor geben möchte. Ich glaube, dass das Thema Öl natürlich immer noch gravierend ist. Das ist ein Einflussfaktor, der uns alle anficht. Da brauchen wir halt nur ins Auto steigen und irgendwann muss dann ja jeder mal tanken. Dann ist halt der Preis nicht mehr für Diesel bei 1,60, 1,80. Nee, er ist irgendwie in der Höhe im Maximum bei 2,50 gewesen. Das sind natürlich auch im starken Maße psychologische Effekte, die da eine Rolle spielen. Man fühlt sich einfach ärmer, man fühlt sich verunsichert und die nächste Frage ist, heute sind 2,50, sind es morgen 3 Euro und ist dann noch Individualmobilität überhaupt noch möglich? Das beschäftigt die Menschen, das führt zu einer hohen Verunsicherung. Wenn wir die gleiche Entwicklung aber vor 20, 30 Jahren gehabt hätten, ich erinnere da so ein bisschen an die 70er Jahre, wir kennen vielleicht alle noch aus den Medien die Bilder, als wir autofreie Samstage hatten, als die Autobahnen nicht mehr befahrbar waren, da spielte der Ölpreis eine deutlich gravierende Rolle. Denn eins dürfen wir nicht vergessen, wir wollen alle zusammen weg von den fossilen Energieträgern. Das wird uns natürlich nicht morgen und übermorgen schon gelingen, aber da haben wir natürlich schon einige Meter gegangen und vor dem Hintergrund ist der Ölpreis immer noch von einer sehr, sehr hohen Relevanz und er eignet sich auch immer noch als Risikomaß dafür, wie es jetzt beispielsweise beim Iran-Krieg denn derzeit die aktuellen Einschätzungen anbelangt. Das ist immer noch richtig, aber die Relevanz von Öl als fossilen Energieträger hat deutlich abgenommen. Das muss man schon so sagen. Es sind insbesondere Dinge, die eigentlich erst in der zweiten Ableitung kommen. Aber ich glaube, da kommen ja auch noch Fragen. Oder ich denke mal, wir gehen auch noch auf das Thema Inflation und Zinsen ein. Es ist weniger der Ölpreis, auch wenn es jetzt natürlich wehtut. Ne? Das ist schon klar. Aber die volkswirtschaftliche Durchschlagskraft von höheren Ölpreisen ist heute aufgrund anderer Energieträger deutlich geringer, als es früher der Fall gewesen ist.
Ja, Sie haben es eben schon angesprochen. Ich würde es einleiten mit der Tatsache, dass jetzt geopolitische Spannungen sowohl den Ölpreis bewegen können. Das erleben wir ja auch, haben Sie eben ja auch berichtet. Ja, und der wiederum hat natürlich Einfluss auf Inflation und Zinsen. Das heißt, genau hier haben wir eben jetzt ja eine Kette von Effekten. Meine Frage, ja, wie schwierig ist denn diese Situation aktuell für die Notenbanken? Also wenn wir das mal reduzieren auf EZB und FED, dann denke ich, auf der einen Seite steht die Inflation, auf der anderen Seite aber auch das Wirtschaftswachstum.
Das ist ein Dilemma. Also die Situation, in der sich insbesondere die Europäische Zentralbank, die ja noch wichtigere amerikanische Zentralbank, würde ich da so ein bisschen außen vor lassen, aber die EZB, die hat ja wirklich in den nächsten Wochen und Monaten schwierige Entscheidungen zu treffen. Ich will das mal anmoderieren mit einem Beispiel. Wenn Sie eine wichtige Verabredung haben und aus unterschiedlichen Gründen, einmal gab es keinen Parkplatz, dann ist die U-Bahn ausgefallen und beim dritten Mal sind Sie einfach zu spät aufgestanden, zu spät kommen zu dieser Verabredung. Was werden Sie denn tun, wenn Ihnen diese Verabredung wichtig ist? Sie werden alles daran setzen, diesmal pünktlich zu sein. Und das spielt so als kleiner Prolog derzeit bei der EZB eine ganz, ganz große Rolle. Die EZB weiß, dass sie bei diesen immensen anstiegenden Inflationen resultierend aus dem Überfall der Russen auf die Ukraine und im Vorlauf auch noch Corona mit den Lieferkettenstörungen einfach zu spät war. Die EZB hat verlautbart, wir gucken da durch, diese Energiepreissteigerungen, die werden wieder rauswachsen. Wir müssen nicht ad hoc handeln. Und da muss man ehrlicherseits sagen, das war ein Fehler. Das war nicht transitorisch. Die Inflation hat sich in Teilen wirklich reingefressen in andere Aggregate der Preissteigerung. Und wenn Sie so einen Fehler gemacht haben und oberster Währungshüter sind, dann gibt es aus politischen Überlegungen gute Chancen dafür, dass Sie diesen Fehler mal mit Sicherheit vermeiden wollen und Sie ihn eben halt nicht nochmal machen. Vor dem Hintergrund muss die EZB einfach aufgrund des Fehlers aus der Vergangenheit noch ein Stück wachsamer sein. Gucken wir uns das Ganze ökonomisch an, haben wir von Anfang an gesagt, wir wissen nicht und wir konnten nicht wissen und wir können es nach wie vor nicht wirklich wissen, auch wenn es mehr Klarheit gibt, wie lange dieser Krieg, diese Eskalation dort anhalten wird. Das wiederum ist aber sehr, sehr relevant für das Thema Ölpreis und ist auch sehr, sehr relevant dafür, ob wir auch wirklich, das glauben wir heute nicht mehr, echte Angebotsdefizite oder Angebotsverknappungen haben. Heute haben wir eine Preisanpassung. Mit dieser Preisanpassung kann man eigentlich ganz gut leben, wenn man ehrlich ist. Und eigentlich dürfte es so sein, weil es gibt ja weltweit genug Öl. Und wenn jetzt diese Straße von Hormuz wieder befahrbar ist und die entsprechenden Mengen kommen, wahrscheinlich nicht in dem Umfang wie vor der Eskalation auf den Markt, dann wird auch der Ölpreis wieder zurückgehen. Gucken wir uns die Terminmarktkurven an, sprechen die auch eine sehr, sehr deutliche Sprache. Denn die sagen auch, die Ölpreise sind zu erwarten in der kurz- bis mittelfristigen Perspektive bei etwa 80 US-Dollar das Barrel. 80 US-Dollar das Barrel ist aber wiederum ein Niveau, wo ich auch mal sagen würde, das ist eigentlich ein Gleichgewichtspreis. Und damit kann ein jeder auch gut umgehen. Vor dem Hintergrund gibt es rein ökonomisch gute Gründe für die EZB, jetzt abzuwarten und zu gucken, ob es mögliche Zweitrundeneffekte, und das ist der große Gefahrenpunkt, dass eben halt Unternehmen berechtigt oder eben halt auch unberechtigt sagen, Mensch, die Energie ist teurer geworden, wir erhöhen präventiv schon mal unsere Preise. Machen das ganz, ganz viele, dann frisst sich dieser Virus der Inflation eben halt in ganz, ganz viele Aggregate und das kann die EZB dann auch nicht mehr gutheißen und das ist auch gefährlich für das Thema Preissteigerung in Gänze. Das dürfte und sollte man eigentlich erstmal abwarten. Also die EZB sagt dazu datenorientiert. Wir gucken uns die Daten an, sehen wir diese Überwälzung, dann müssen wir handeln. Aber in diesem Fall müssen wir auch respektieren, dass die EZB wohl einen Fehler gemacht hat in der jüngeren Vergangenheit und möglicherweise jetzt, so ein bisschen aus dem Englischen abgeleitet, auch überpacen könnte, dass sie also zu forsch handelt. Denn eins ist richtig, das Ganze, was wir hier gesehen haben, das wird natürlich nicht förderlich für das Wachstum sein. Erstmal geht Wohlfahrt, Wohlstand verloren durch höhere Ölpreise. Man muss andere finanzielle Dinge, die man sich vorgenommen hat, möglicherweise verschieben, kann sich das gar nicht mehr leisten, weil wir eben halt diese Energiepreissteigerung haben. Insgesamt wird die Investitionsbereitschaft natürlich auch zurückgehen. Wenn jetzt aber noch die EZB kommt und sagt, ich dämpfe das nochmal weiter, dann geht das natürlich auch insbesondere ins zinssensitive Investitionen rein. Also ich denke da insbesondere an das Thema Bauen, ist extrem zinssensitiv. Und vor dem Hintergrund müsste die EZB eigentlich jetzt die Größe haben und zu sagen, ich warte das Ganze ab und so ein bisschen umgangssprachlich gesagt, ich hau da nicht nochmal mit dem Knüppel rauf, dass auf keinen Fall Inflation entsteht. Denn eigentlich wächst diese Inflation, die wir heute gesehen haben, wenn wir unterstellen, dass die Ölpreise sich wieder rund um die 80 Dollar einpendeln werden mittelfristig, sie wird rauswachsen.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann denke ich, ich müsste mich mal zwingen, einen positiven Spin durch vielleicht die Art der Fragen hier mal reinzubekommen und überlege, während ich das ausspreche, was kann das sein? Und das Erste, was mir einfällt, ist die Robustheit der Märkte. Also wir gucken ja immer noch aufs erste Quartal 2026 und wenn ich die Nachrichtenlage verfolge, dann entsteht eben schnell der Eindruck, dass jede Eskalation die Märkte eben dauerhaft belasten müsste. Tatsächlich erleben wir aber immer wieder, dass Märkte vergleichsweise stabil bleiben oder sich aber auch schnell anpassen. Und meine Frage an Sie, ja, irre ich mich da in meiner Wahrnehmung oder ist es so, dass die Robustheit der Märkte zunimmt? Und warum sind Kapitalmärkte oft robuster, als man auf den ersten Blick vermuten würde?
Vorgeschaltet muss man auch sagen. Und das werden wir hier auch heute bei den jetzt durchaus versuchten Erklärungen nicht wegdefinieren können. Am Ende ist es natürlich immer die Volkswirtschaft. Das heißt, gutes, vernünftiges Wachstum bei geringer Inflation mit teilweise eben halt auch noch strukturellen Effekten kommt aus der künstlichen Intelligenz oder aus der Forschung, möglicherweise auch aus regenerativen Energien und. Das beflügelt Märkte und das ist gut. Weniger Wachstum, mehr Inflation, weniger Zuversicht, das kann ja erstmal nicht gut sein für Märkte. So, das war der Prolog. Jetzt aber konkret auf Ihre Frage eingegangen. Ich glaube, da gibt's mal mindestens zwei Ansätze. Die Märkte sind ja nicht die Märkte, sondern sie bestehen ja aus vielen kleinen Mikroorganismen. So, deswegen sagt man auch, wir haben einmal die Mikroseite, das ist die kleinteilige Seite der Verbraucher, der Unternehmen, und wir haben die Makroseite. Makro bespricht und ist dann eben halt gleichzusetzen mit dem Thema Volkswirtschaft. Bei der Mikroseite ist es dann eben halt doch so, dass diese Entscheidung im Gegensatz zur Makroseite, wo sie ja dann entsprechend auch die ganzen politischen Zuständigkeiten haben und, sehr viel schneller und sehr viel zielgerichteter umgesetzt werden können. Es sind keine politische Entscheidungen, es sind in aller Regel ökonomische Entscheidungen. Und das ist auch genau die Aufgabe der Ökonomen, eben halt das Umfeld, was sich ihnen bietet, so zu gestalten, dass am Ende das Unternehmen dadurch gut durchkommt. So. Das ist, also erstmal ist es eine Frage der Geschwindigkeit. B ist es aber auch eine Frage des Standortes. Jedes Unternehmen, also jedes große Unternehmen, wir sprechen ja insbesondere hier auch von gelisteten Unternehmen, ist natürlich auch in der Lage, beispielsweise Verlagerungen zu betreiben. Zu sagen, also die größten Wachstumschancen sind derzeit in Asien, ich orientiere mich mehr in Richtung Asien. Das können wir hier ja von der Makroseite nicht. Wir sind Deutschland und wir bleiben in Deutschland, weil Deutschland ist hier, wo es ist. So, das heißt, die Möglichkeiten der Mikroseite sind sehr, sehr vielfältiger und sie sind vor allen Dingen in der Regel sehr viel schneller. Also das sind einfach Standortvorteile. Das ist der erste Erklärungsversuch. Der zweite Erklärungsversuch, wir reden ja heute häufig über Aktien, über Kapitalmärkte, aber wir machen uns manchmal leider nicht mehr die Mühe, wirklich mal reinzugucken. Was steckt denn nun eigentlich wirklich dahinter? So, wenn wir uns jetzt mal den DAX oder den S&P 500 oder meinetwegen auch die Nasdaq angucken, die amerikanische Technologiebörse. Und dann gehen wir nochmal einen Schritt weiter und sagen, wir gucken uns mal die einzelnen Unternehmen an. Wenn wir das heute bei dem DAX 40 machen würden und würden dann die Fragestellung versuchen zu eruieren, welches dieser hochkapitalisierten Werte Unternehmen im DAX ist jetzt wirklich besonders empfindlich für den Ölpreis? Dann werden wir relativ schnell feststellen, da sind echte Schwergewichte drunter. Da muss man ehrlicherseits sagen, das sind keine zyklischen Unternehmen. Was macht es bei einer Versicherung, wenn der Ölpreis oder meinetwegen auch der Spritpreis nicht mehr bei 1,80 ist oder 2,50 ist? Ja, die werden einen Fuhrpark haben, aber das geht unter. So, wenn sie dann Softwareunternehmen haben, auch da muss man die Frage stellen, was macht das jetzt mit dem Softwareunternehmen? Also der direkte Einfluss ist sehr, sehr gering. Das war früher mal anders. Da hatten wir die Deutschland AG, da hatten wir sehr viel Produktionsunternehmen, da hatten wir im ganz, ganz starken Ausmaß Automotive, also Automobile, Automobilzulieferer. Da hatten wir sehr hochgewichtet Chemie, auch sehr, sehr sensitiv, was das Thema Energie anbelangt. Das ist heute nicht mehr der Fall. Also vor dem Hintergrund ist es eigentlich auch nicht wirklich überraschend, dass Märkte so reagieren, wie sie reagieren. Es ist ja nicht einfach der DAX, sondern es sind eben halt die Unternehmen, die den DAX repräsentieren. Und machen Sie sich einfach mal den Spaß, gucken Sie sich die einzelnen Unternehmen an und fragen Sie selber, ja, wie hoch mag der Einfluss dort bei dem Thema Energie sein? Und Sie werden, glaube ich schon, feststellen, der ist vergleichsweise gering. Und insofern ist es dann eben halt eher das, was danach kommt. Also wenn wir weniger Wachstum haben, wenn wir höhere Zinsen haben, dann ist es aber nicht die erste Ableitung, sondern es ist eher die zweite oder die dritte Ableitung. So, und insofern ist es, glaube ich, ganz gut erklärbar, dass Kapitalmärkte so reagiert haben oder auch heute so reagieren, wie sie reagieren.
Gut, also wenn Sie mit meinen Worten gesprochen auch sagen, ein Teil der Robustheit liegt vermutlich bei den Unternehmen selbst, dann denke ich, viele Unternehmen haben gerade in den vergangenen Jahren gelernt, mit Krisen umzugehen. Also sei es bei Lieferketten, Energiepreisen oder geopolitischen Risiken. Sehen Sie da eigentlich sowas wie eine Lernkurve der Wirtschaft?
Das wird schwierig sein, weil jede Krise ist anders. Das wird schwierig sein. Also ich glaube, jedes Unternehmen kann eine Schublade aufziehen, wo sie dann entweder in digitaler oder in physischer Form einen Ordner finden, der da heißt, wir gehen in eine Rezession. Was machen wir an einer Rezession? Dann wird wahrscheinlich dann der CEO sagen, also wir müssen sparen. Weil wir werden geringere Einnahmen haben, möglicherweise haben wir weniger Preisüberwälzungsspielräume. Das heißt, wir streichen, wir kappen die Marketingausgaben, wir gucken mal bei den Spesenabrechnungen. Und das, was wir nicht unbedingt in Sachen Forschung und Entwicklung machen müssen, was einfach wichtig ist, dass wir es tun, das lassen wir jetzt erstmal. So, also wir gucken auf die Kostenseite. Diese Schubladen gibt es. Bei Krisen sind die Einflussfaktoren aber mannigfaltig und da muss man sich, glaube ich, jedes Mal neu orientieren. Die gleichen sich in Teilen, aber sie sind doch immer unterschiedlich und da muss dann halt die Gesamtheit der Entscheider, des Vorstandes oder was auch immer zusammenkommen und sagen, wo drückt der Schuh und wo trifft uns das? Also das sind dann schon fallseitige Einzelentscheidungen, weil jede Krise ist unterschiedlich. Am Ende wird es häufig darauf hinauslaufen, dass man weniger Wachstum hat. So, und da gibt es dann die Schublade ja. Und da gibt es auch eine Lernkurve, völlig klar.
Ich stelle mir gerade in diesen Tagen und ich glaube viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch, die Frage, wo können in so einem Umfeld Chancen entstehen? Also ich würde jetzt mal behaupten, Chancen entstehen nicht trotz der Unsicherheit, sondern eben durch die Unterschiede, die sie im Markt erzeugt. So, also wenn wir auf die Märkte schauen, dann sehen wir keine einheitliche Entwicklung. Das ist das, was ich sagen will. Einige Bereiche profitieren, andere stehen unter Druck. Können Sie uns einordnen, wo entstehen in solchen Phasen Unterschiede und was bedeutet das eigentlich für Anlegerinnen und Anleger?
Ich denke, es gibt eine grundsätzliche Erklärung, indem man die Fristigkeit bemüht. Wenn wir heute über Anlageberatung sprechen, dann ist es, glaube ich, gut, erstmal über eine langfristige Ausrichtung zu sprechen. Wir nennen das dann eben halt auch strategische Aufstellung. Bei dieser strategischen Aufstellung muss man ehrlicherseits sagen, da sollte sich eigentlich aufgrund einer Krise, wenn dann die Welt nicht komplett anders aussieht, und das tut sie in der Regel nicht wirklich etwas ändern, weil die Grundlage, die Basis, warum sie sich für diese Anlagestruktur, Anlagestrategie entschieden haben, die ist woanders zu suchen. Die ist eher darin zu suchen, wie langfristig steht ihnen das Kapital zur Verfügung? Welche Rendite wollen sie erzielen und welche Risiken wollen sie eingehen? Und darauf bauen sie eine strategische Anlagestruktur auf. Veränderungen können sich in der Taktik ergeben. In der Taktik ist es so, dass eben halt nicht alles gleichgerichtet ist. Diese Krise war jetzt insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass Ölpreise explodiert sind. Ja, was passiert? Diejenigen, die vielleicht nicht unmittelbar, aber mittelbar von höheren Ölpreisen profitieren, den Unternehmen geht's gut. Also werden sie dementsprechend steigen. Andere Unternehmen, die besonders belastet sind von höheren Energiepreisen, die sie so wahrscheinlich auch nicht weitergeben können oder von Ausfällen gekennzeichnet sind, wenn Sie an Kreuzfahrer denken oder ähnlichem, an Fluggesellschaften, die leiden eben halt dementsprechend stärker. Wenn jetzt diese Krise, und das könnte man in Teilen ja heute annehmen, dass diese Krise natürlich nicht vorbei ist, die Probleme sind nicht gelöst, aber die Sicht ist deutlich klarer und von allen Seiten erkennt man ja ein Stück weit, dass es wieder den Wunsch gibt, zumindest ökonomisch nach vorne zu gucken und sich irgendwie zu arrangieren. Wenn denn das der Fall ist, dann passiert genau das Gegenteil, nämlich so dieses Thema Mean Reversion. Das, was davor stärker gestiegen ist, das wird eher relativ gesehen verlieren. Das, was davor stärker gefallen ist, wird relativ eher gewinnen. So. Also könnte man dementsprechend sagen, wenn dann ein Investment davor interessant war und die Krise neigt sich dem Ende zu oder sie wird kalkulierbarer, wie derzeit bei dem Thema Iran das wohl der Fall ist, dann könnte man sich eben halt wieder stärker auf die Dinge konzentrieren, die auf der einen Seite auch mittel- bis langfristig ein hohes Wachstum generieren, hohe Chancen haben und davor insbesondere stärker leiden mussten, einfach aufgrund der Krise. So, da fällt mir jetzt konkret ein, um das Ganze auch nicht zu trocken zu machen, Asien beispielsweise. Das ist eine Wachstumsregion, die hat jetzt stärker gelitten. Das Ganze hat sich ja rund um Asien, Afrika abgespielt, ist ja klar, dass da die Einschläge am größten waren. Da ist eine hohe Energieabhängigkeit, also ist das wahrscheinlich eher eine Chance. Wir haben leichte Aufwertungen, was die Rendite anbelangt. Natürlich ist das gerechtfertigt, weil wir haben höhere Inflation. Wenn wir jetzt aber sagen, die Inflation wird entweder durch die Zentralbanken oder einfach durch Zeitablauf wieder zurückgehen, dann wäre das sicherlich auch hier und heute eine Chance, das Thema Renten, und das ist ja wirklich wichtig, ist ja ein ganz, ganz wichtiges Wertpapier, wieder stärker zu berücksichtigen. Weil die Renditen sind heute höher als vor der Krise. Das ist auch eine Chance. Vielleicht noch eine dritte Sache angesprochen. Einmal mehr haben wir ja diese zentrale Aufgabe, das Richtige für unsere Erde zu tun. Mit anderen Worten, Klimawandel. Das ist ja auch nicht weg. Das ist stark im Hintergrund. Wenn wir uns jetzt aber speziell taktisch so ein bisschen diese Krise angucken, merken wir halt, das ist nicht so richtig schön, auch morgen und übermorgen abhängig zu sein von den fossilen Brennstoffen, die wir hier nun entweder nicht haben wollen, Thema Fracking, wollen wir nicht, oder eben halt auch gar nicht haben, Öl haben wir nicht. Also haben wir eine Abhängigkeit. Ergo macht das natürlich schon Sinn, das Thema erneuerbare Energien weiter aus- und aufzubauen. Ökonomisch vernünftig, nicht unbedingt nur politisch, auch ökonomisch vernünftig, Weil dann sehen wir eben halt auch, dass die Abhängigkeit geringer wird. Und wenn die Abhängigkeit geringer wird, werden wir auch morgen und übermorgen noch fossile Brennstoffe brauchen, aber möglicherweise in einem geringeren Umfang. Ergo ist es eine Chance, es ist auch ablesbar an den Börsennotierungen, das Thema Umwelt, das Thema regenerative Energien jetzt wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund zu setzen.
Wir sind, ich hätte fast gesagt, leider fortgeschritten in der Zeit. Lassen Sie uns deswegen abschließend da noch gerne noch einmal auf konkrete Anlegernutzen schauen. Und ich habe da drei im Kopf. Umgang mit Volatilität, also mit Schwankung. Viele Anlegerinnen und Anleger spüren jetzt in diesen Phasen vor allem eben übersteigende Schwankungen im Depot, was gerade im ersten Quartal in der Welt los war. Was würden Sie diesen Anlegerinnen und Anlegern konkret raten? Also wie soll man mit solcher Volatilität umgehen?
Wenn es denn soweit ist, ist es häufig zu spät. Man muss sich vorbereiten. Und insofern, wer gut vorbereitet ist und wer diese Schwankung vom Grundsatz her, welche Krise auch immer wir morgen oder übermorgen haben werden, sie wird kommen. Wir werden wieder eine Krise haben. Wir werden uns vorbereiten müssen und wir müssen vorher die Überlegungen treffen, ist das die richtige Anlagestrategie? Und das hat sich auch hier einmal mehr gezeigt. Diejenigen, die eher eine konservativere Anlagestrategie, natürlich auch mit einer etwas geringeren, abgemilderten Renditeaussicht gewählt haben, die haben weniger Schwankung gehabt. Wenn ich denn gut vorbereitet bin, das Ganze nicht nur todtraurig und auch nicht nur himmelhoch jauchzend, sondern möglichst realistisch einschätze, dann werde ich von so einer Krise auch morgen und übermorgen nicht überrascht werden. Das mag jetzt so ein bisschen überheblich oder borniert klingen, aber es ist tatsächlich so.
Cashfrage. Eine Reaktion, die man häufig hört, die ich häufig höre in Zeiten wie diesen, ist, ja, dann halte ich lieber erstmal mehr Cash. Wie bewerten Sie das denn aktuell? Also ist das eine sinnvolle Strategie oder eher problematisch?
Ich würde fast so weit gehen, wenn man jetzt mal von einer Geldreserve für unvorhergesehene mittelfristige Konsumausgaben, also einfach so eine Geldreserve, das ist keine Anlage. Die hat man halt einfach und ob das jetzt 2 Monatseinkünfte oder 3 Monatseinkünfte sind, das mag bei jedem individuell unterschiedlich sein. Aber Cash ist im engeren Sinne keine Anlageklasse für mich. Das Geld liegt dort und das Geld wird vermindert verzinst und ich verzichte auf Erträge. Also insofern glaube ich schon, muss es eigentlich immer ein Primat sein, eine möglichst geringe Cashquote zu halten. Dass man in solchen Krisen natürlich auch Chancen, wenn denn Kapitalmärkte auch mal etwas nervöser als bei der jüngsten Krise reagieren, nutzen kann, um dort eben halt zum Beispiel die Aktienquote zu erhöhen oder andere Dinge, die dann eben halt sich als Chance zeigen, stärker auf- und auszubauen. Ja, das ist richtig. Aber eigentlich ist Cash keine Assetklasse.
Dann lassen Sie uns abschließend noch einmal, ja, wie soll ich es nennen, Öl und Alltag nennen. Und ich will es und kann es ja gar nicht ökonomisch herleiten, denn ich bin der Host und Sie der Kapitalmarktstratege. Aber mein Blick auf den heutigen Tag, ich bin gestartet und ich könnte mir vorstellen, viele Anlegerinnen und Anleger auch, indem der Wecker geklingelt hat und ich bin erstmal ins Badezimmer gegangen. So, und ich kann schon sagen, dass viele Produkte, die bei uns im Badezimmer rumliegen, schon von ihrem Marken, wo man sagen, Procter & Gamble, Johnson & Johnson angehörig sind. Und Disclaimer an der Stelle, ich bin weder investiert und plane es auch nicht. Was ich damit sagen will, also ich stelle mir natürlich dann schon die Gedanken, diese Unternehmen brauchen auch für diese Produkte sehr viel Öl. Öl ist teuer geworden, sie brauchen es für die Verpackung, für die Inhalte als solches. Sie haben bestimmte Margen. Ich könnte mir vorstellen, sie werden diese Margen in Zukunft weiter haben wollen. Was bedeutet das? Sie werden das an mich als Verbraucher weitergeben, weil bis ich meine Gesichtscreme wechsle, das dauert. Die wollen ihre Margen weiter durchbringen. Also anders gefragt, wenn der Ölpreis steigt, was bedeutet das am Ende konkret für Wirtschaft und Verbraucher? Müssen wir uns jetzt wirklich auf breitere Preissteigerungen einstellen?
Ja, das ist die spannende Frage. Ich glaube, man kann das am besten mit einer Gegenfrage beantworten. Sagen Sie mir einfach, wie lange der Ölpreis steigen wird und auf welchem Niveau er sich befinden wird. Ölpreise, ich hatte es schon anfänglich mal gesagt, um die 80 US-Dollar, das ist mehr als das, was wir vor der Krise gehabt haben. Mit denen kann jeder gut umgehen. Das ist die erste Frage und die erste Teilantwort. Und die zweite Teil der Antwort ist natürlich, wie hoch ist der Rohstoffanteil und wie hoch schlägt er dann am Ende zu Buche? So, und dann müsste man eigentlich mal, nehmen wir vielleicht eine Sonnencreme oder nehmen wir, weiß ich nicht, ein Badepulver oder was auch immer. Irgendein Produkt und da ist die Frage, wie hoch ist denn der Anteil? Jetzt so ein bisschen provokant, ist er bei 3% oder ist er tatsächlich bei 10% oder ist er nur bei 0,5%? Klar, da kommt immer noch so ein bisschen Transport und Logistik dazu, kommt dieses dazu, kommt jenes dazu. Aber ganz, ganz häufig werden diese Anteile, die Rohstoffanteile, einfach überschätzt. Nicht minder oder wahrscheinlich sogar größer sind die Anteile, die sie für Forschung und Entwicklung haben, für die Konzernstruktur haben, für Marketing haben, für das und das und das. Das heißt, der eigentliche Anteil, also der Rohölanteil, was dann wirklich durchschlägt, das gibt dort auch Produkte. Bei den sämtlichen Benzin-Diesel-Derivaten ist es 1:1, völlig klar. Aber bei den anderen Konsumgütern ist das vergleichsweise gering. Wenn wir dann eine, und das hoffen wir natürlich nicht, eine etwas schwächere Nachfrage haben, weil die wirtschaftliche Perspektive ein bisschen sich eingetrübt hat, dann bestehen nicht unmittelbar Möglichkeiten, dort höhere Preise zu verlangen, weil sie kriegen diese Preise nicht durchgesetzt. Da ist der Wettbewerb, Gott sei Dank muss man ja sagen, am Ende aller Tage macht alles der Wettbewerb, ist zu hoch, ist zu stark, dass das wohl kaum gelingen wird, dort nachhaltig Preissteigerungen zu implementieren. Und wenn wir dann noch davon ausgehen, dass das überschaubar ist, dass die Terminmarktpreise immer noch auf einem sehr, sehr moderaten Niveau sind, würde ich das eher positiv einschätzen. Ich glaube nicht, dass wir morgen und übermorgen Stand heute, Stand der jetzigen Verhältnisse davon ausgehen müssen und können, dass wir Preissteigerungen auf breiter Front haben.
Wenn wir das erste Quartal zusammenfassen und auch den Podcast, die jetzt gut 30 Minuten zusammenfassen. Ich würde gern starten und Sie bitten, das zu ergänzen, zu korrigieren. Dann sage ich, halte fest, geopolitische Risiken, insbesondere im Nahen Osten, ja, bleiben ein wichtiger Faktor für die Märkte, mindestens kurz- bis mittelfristig. Und so wie ich es verstanden habe, je nachdem, wie das Thema Öl sich entwickelt, vielleicht auch langfristig oder längerfristig. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, Märkte und Unternehmen haben Mechanismen entwickelt, mit solchen Unsicherheiten umzugehen. Und für Anlegerinnen und Anleger bleibt damit entscheidend, den Fokus nicht auf einzelne Schlagzeilen zu legen, ja, sondern wirklich auf die langfristigen Zusammenhänge. Herr Schimmer.
So kaufen wir das.
Gut, dann bleibt mir zu sagen, wenn Sie Themenwünsche oder Fragen haben, die wir hier im Podcast aufgreifen sollen, dann schreiben Sie uns sehr gerne und am einfachsten per E-Mail an kapitalmarkt@haspa.de. Und wenn Sie sich tiefergehend mit Themen rund um Geldanlage, Märkte und aktuelle Entwicklungen beschäftigen möchten, dann schauen Sie auch auf unsere Webseite vorbei, www.haspa-kapitalmarkt.de. Dort finden Sie regelmäßig aktuelle Einschätzungen und Inhalte aus unserem Haus. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, großen Dank an Sie, Herr Schimmer. Einmal mehr hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Auch von meiner Seite hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich bin ja froh, wenn ihr mich immer wieder anruft, dass ich hier was sagen darf. Vielen Dank.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Auf Kurs, dem Kapitalmarkt-Podcast der Hamburger Sparkasse. Und wie immer, der Disclaimer am Ende. Die in diesem Podcast enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Sie ersetzen weder eine individuelle Beratung noch eine Anlageempfehlung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Und bitte beachten Sie, dass Kapitalmarktanlagen mit Risiken verbunden sind.